Ist es so in unserem Leben, wie wir gesungen haben, oder ist es nicht so? Aber ich denke, wir alle sind gekommen, um zu glauben und wie hier dieser Liederdichter zum Ausdruck bringt, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesum allein. Ich denke, auch heute Abend sind wir wiedergekommen, weil wir auf ihn trauen, weil wir gerne mit ihm Gemeinschaft haben, weil wir wissen, sein Kreuz bedeckt unsere Schuld, sein Blut macht uns völlig rein. Wir haben es heute schon gehört von dem Kreuz und von der Bewandtnis, was es mit sich hat, was es mit sich bringt. Und wisst ihr, ich habe nachgelesen, mir kam das Wort im Sinn, was Paulus sagt im 1. Korinther 2. Da heißt es so wunderbar, gleich vom ersten Vers, 1. Korinther 2, das Kapitel. So bin denn auch ich, als ich zu euch kam, liebe Brüder, nicht in der Absicht gekommen, euch mit überwältigender Redekunst oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Nein, ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen, als das von Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Das ist die Sache. Wir haben es heute schon so wunderbar gehört. Es nützt uns alles nichts. Wir müssen dieses Erlebnis gemacht haben mit dem lebendigen Gott. Wir müssen eine Umkehr erlebt haben. Wir müssen etwas in unserem Leben erlebt haben, wo wir sagen können, Jesus Christus ist mir begegnet. Ich weiß, durch sein Blut bin ich gewaschen. Ich weiß, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und wenn dieser große Gottesmann hier diese Worte ausruft, kein anderes Wissen den Gläubigen vorzusetzen als das von Jesus Christus, und zwar dem Gekreuzigten, wisst ihr, dann geht diese Sache über alles. Sie steht über alles. Das Kreuz ist über alles erhöht. Es ist aufgerichtet. Wenn es nicht da wäre, wäre alles umsonst. Würde keine Erlösung da sein, würde gar nichts vorhanden sein. Aber das Kreuz und das Wissen von dem Kreuze Jesu Christi muss unsere Herzen durchforscht haben. Es muss uns durchdrungen haben. Nicht nur, dass wir auch davon lesen oder davon reden, sondern es muss geschehen, wie bei diesem Manne Gottes hier, bei einem Paulus, der vorher ein Saulus war. Und wir wissen, was er getan hat, als er ein Saulus war. Er verfolgte die wahrhaft Gläubigen. Aber als der Herr in sein Leben kam, dann war es anders um ihn geschehen. Zunächst den Herrn verfolgt, aber dann von ihm ergriffen. Dann war er sein Zeuge geworden. Und er sagte, so wunderbar, wir haben es ja gelesen, er ist nicht gekommen, irgendeine andere Weisheit ihnen zu bringen oder durch überwältigende Redekunst vor ihnen aufzutreten, sondern einzig und allein Jesus Christus zu predigen, den er verfolgt hat, als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Liebe Brüder und Schwestern, und weil wir heute diesen Tag haben und auch das Mahl des Herrn, so können wir nicht anders, wir kommen nicht drum rum, sondern wir möchten das Wort so auf den Leuchter setzen und sagen, auch wir können nicht anders und kein anderes Wissen, auch keine überwältigende Redekunst hier aufführen. Nein, was wird es uns nützen? Es nützt uns alles nichts. Aber wir hörten heute schon vom Kreuze, was es für eine Bewandtnis hat, was es mit sich bringt. Und Paulus hier, dieser große Gottesmann, wie sind diese Worte so schwer, so schwerwiegend? Wie viel Inhalt ist hier drin? Vielleicht hatten alle anderen den Kopf mit anderem Zeug voll. Aber er wusste, was er zu tun hat. Er wusste, er kann nur das weitergeben, was ihm von Gott aus zuteil geworden war. Und was ist ihm zuteil geworden? Das ist jetzt die Frage. Was ist ihm zuteil geworden? Der Herr selbst ist sein Teil geworden. Ja, das ist es. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter lesen, das sind ja so kostbare Worte. Dabei trat ich mit Schwachheit und mit Furcht und großer Ängstlichkeit bei euch auf. Und meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht mit eindrucksvollen Weisheitsworten, sondern mit dem Ausweis von Geist und Kraft. Ist das nicht herrlich? Ja, wisst ihr, das ist es. Er ist nicht so selbstsicher gekommen, sondern er wollte völlig und ganz nur den Ratschluss Gottes ihnen bringen. Und nur das, was Gott sagen wollte oder der Herr, das wollte er nur den Gläubigen sagen. Darum ist er mit Furcht und Zittern aufgetreten, nicht mit fertigen Predigten, nein, sondern so, wie der Geist ihn geführt und geleitet hatte. Das ist es, Brüder und Schwestern. Und wir sehen in der Tat, wisst ihr, der Geist Gottes hat sich zu ihm bekannt. Wie ist er aufgetreten? In Schwachheit. Aber wisst ihr, durch diese Schwachheit ist etwas Mächtiges hervorgekommen. Oh, ganz gewaltig etwas. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes hat sich erwiesen. Wenn wir schwach sind, ist er stark. Und so hat er es einmal zum Ausdruck gebracht, dieser Gottesmann. Und so können es auch wir sagen, wer sind wir? Aber ich kann nur sagen, wenn wir schwach sind, er ist mächtig. Er ist so wunderbar. Und so haben wir allen Grund, wisst ihr, unser Vertrauen aufs Neue auf ihn zu setzen, auch heute Abend. Wenn wir vor ihm treten, dass wir ihn preisen, dass wir ihn anbeten, denn ihm alleine gebührt die Ehre. Wir können mit Paulus sagen, er ist uns begegnet. Wir haben ein Erlebnis gemacht und wir möchten weitere Erlebnis mit ihm machen. Du auch? Amen. Ich glaube, wir alle, wir hungern und dürsten nach dem lebendigen Gott. Möge der treue Herr uns weiter segnen. Lasst uns jetzt aufstehen und lasst uns ein gemeinsames Gebet sprechen. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für diese Gnadenstunde, die wir wieder hier haben dürfen. Herr, wir sind ein armes und elendes Volk. Schwach kommen wir vor dir, aber du bist unsere Kraft, du bist unsere Stärke und auch wir haben kein anderes Wissen als nur das eine von Jesum Christum, den Gekreuzigten, Halleluja, und den Auferstandenen. Heiland, wir danken dir, dass wir wieder beisammen sein dürfen, dass wir die herrlichen Lieder zum Lobpreis deines Namens anstimmen durften. O Herr, segne uns alle, die wir gekommen sind. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Gedanken, öffne, Herr, unser Verständnis, dass wir alles aufnehmen in einem guten und feinen Herzen. Herr, segne meine Brüder und Schwestern, segne alle, die gekommen sind. Auch die nicht kommen konnten, Herr, wollest du sie beglücken, wollest du sie segnen, Herr, um deines heiligen Namens willen. Halleluja. Amen. Amen. Lob und Dank. Amen.
Nicht nur glauben, sondern auch erleben dürfen. Aus dem ersten Lied klang der Text ähnlich wie Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und Bruder Branham sagte, wenn er derselbe ist, dann tut er auch dasselbe, was er je getan hat. Er sagte, wenn damals ein Sünder zu ihm kam und er ihm vergab, dann muss er heute, wenn ein Sünder zu ihm kommt, auch vergeben. Und wenn damals ein Kranker zu ihm kam und er ihn heilte, und er heute derselbe ist, dann muss er und wird er heute heilen. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Wie viele sind hier, an denen Gott eine Heilung vollbracht hat? Lasst mir eure Hände sehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott segne euch. An die Schwester aus der Schweiz, aus St. Gallen, an sie erinnere ich mich ganz besonders. Schwester, du hattest Krebs. Steh mal bitte auf. Sei so gut. Die Schwester hatte Krebs, aber fragt nicht, was das war und wie weit er fortgeschritten war. Und eine völlige Heilung hat Gott getan. Es sind eine große Anzahl wunderbarer Heilungen. Übrigens habe ich euch ja in Australien getroffen. Jawohl. Es ist eine wunderbare Sache, zu wissen, dass der Herr wirklich derselbe ist. Sagen kann man viel. Die Frage ist, ob Gott dahinter steht, ob er es bestätigt und wahr macht. Wir sind hier, um Gott zu glauben. Und dann haben wir den Namen Jesus besungen. Als der Engel Gabriel zu Maria kam, sagte er, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Das ist es. In dem Namen Jesus ist Seligkeit, Vergebung, alles, was Gott uns zu schenken hatte und zu geben hatte, das ist in dem Namen Jesus. Und so wollen wir diesen Namen verherrlichen. Ich wollte fast sagen, dass wir die Predigt bereits gehört haben heute Abend. Unser Bruder Russ hat ja eine kurze Predigt gehalten, gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten, so kann man es ruhig einmal hier sagen, stimmt's? Es war einfach die Wucht, ich saß da und jeder Satz war ein Volltreffer und ich habe mich sehr und innig darüber gefreut. Die letzte Zeile in diesem Abschnitt, die nicht gelesen wurde, lautet, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft gegründet ist. Das war die ganze Geschichte. Deshalb trat er nicht mit menschlicher Weisheit auf, nicht mit griechischer Philosophie oder irgend, sondern einfach und schlicht das Zeugnis Jesu Christi. Aber die Auswirkung dieses einfachen Wortes vom Kreuz ist so gewaltig, dass man in der ganzen Ewigkeit noch davon sprechen wird, was dadurch geworden ist an Geist, Seele und Leib. Das Wort Gottes kehrt nie leer zurück, sondern richtet immer das aus, wozu es gesandt ist. Wir müssen aber damit rechnen, nicht nur als Anschauungsunterricht darüber nachdenken, sondern müssen einfach sagen, Herr, heute bin ich dran, heute offenbare dich mir und meiner Seele. Heute gehe an mir nicht vorüber. Und ihr werdet sehen, er wird stehen bleiben, wie bei den beiden Blinden, die gerufen haben, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und die Volksmenge sagte, sie mögen schweigen, aber sie riefen umso lauter. Und Jesus hörte, wandte sich ihnen zu und heilte sie. Er hört uns, wendet sich uns zu und heilt uns. Wir haben heute Abend das Mahl des Herrn und wir haben auch die Fußwaschung. Ich sage das schon mit Absicht, jetzt am Anfang, besonders für diejenigen, denen es neu ist. Man muss ja langsam eingeweiht werden und nicht so auf einen Schlag. Mir ging es so, dass ich in die Heilige Schrift langsam eingeführt werden wollte, Aber manchmal ging es natürlich auch so mit größeren Schritten. Aber wichtig ist, dass das, was wir tun, gemäß dem Worte Gottes getan wird. Und wenn wir es in der Heiligen Schrift finden, dann ist es Gottes Wort. Finden wir es nicht in der Heiligen Schrift, dann können wir es vergessen. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich das erst nachdem ich gesehen habe, dass Bruder Branham es in seiner Gemeinde hatte, beides, Abendmahl und Fußwaschung, dass ich es seit der Zeit erst als notwendig empfunden habe und seit der Zeit haben wir es auch übernommen. Vorher hörte man ja große Prediger darüber sprechen. Damals hat man die Füße gewaschen, heute könnte man einem die Schuhe putzen und so weiter. Und man hat ja manches darüber zu sagen gehabt. Aber macht euch keine Sorge, selbst wenn wir heute Schuhe tragen anstatt Sandalen, die Füße müssen immer noch gewaschen werden, daran kommen wir alle nicht vorbei. Und vor allen Dingen, wenn es ein Gebot des Herrn ist. Und jetzt kommen wir zu der Einfachheit des Evangeliums von Jesus Christus. Ich weiß, als ich damals mit Bruder Branham zusammen war und wir das Mahl und die Fußwaschung hatten, ich dachte auch im Moment, ja, das ist alles so einfach, welch einen Sinn erfüllt es überhaupt. Ich kann mir meine Füße doch noch selber waschen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht hier um viel mehr. Erstens um den Gehorsam. Zweitens um die innige Gemeinschaft untereinander. Und diese Gemeinschaft kann wirklich nur da sein, wo eine herzliche und innige Liebe Gottes dein und mein Leben erfüllt. Anders ist das gar nicht möglich. Ich möchte mit Absicht in Kürze diese Stellen lesen, damit ihr alle wisst, dass es in der Bibel steht. Als erstes mal die Stelle aus dem 2. Mose 24 mit der Besprengung des Blutes und dann zu dem Markus-Evangelium und dann zum Johannes-Evangelium. 2. Mose 24 von Vers 7. Hierauf nahm er das Bundesbuch und las es dem Volke laut vor. Und sie erklärten, alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun und willig erfüllen. Dann nahm Mose das Blut und besprengte mit ihm das Volk, wobei er ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch aufgrund aller dieser Gebote geschlossen hat. Die Besprengung mit dem Blute geschah, als das Volk erklärte, alles, was der Herr geboten hat, das wollen wir willig erfüllen. Also gehorsam leisten. Die Besprengung des Blutes des Lammes ist mit dem Gehorsam gekoppelt. Sie gehört dazu. Man muss also die Heilige Schrift erfüllen und das tun, was der Herr gesagt hat, um unter der Besprengung des Blutes des Lammes zu sein. Im Neuen Testament ist ja ein neuer Bund gemacht worden. Wir lesen dazu aus Markus 14, Markus 14 von Vers 22. Und während des Essens nahm Jesus ein Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, nehmet, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde vom Erzeugnis des Weinstocks hinfort nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es neu trinke im Reiche Gottes. Hier hat der Herr selber den neuen Bund eingeweiht und hat das Blut als das Blut des Bundes bezeichnet. Aber ein Bund ist ja eine Sache, es ist ein Vertrag. Es steht ja irgendwo etwas geschrieben, ein Vermächtnis. Das, was im Neuen Testament der Gemeinde verordnet worden ist, das, was zu dem neuen Bund gehört, ist durch das Blut des Bundes rechtskräftig geworden. Es gehört mir, es gehört dir, wir müssen es und dürfen es im Glauben annehmen. Im Johannesevangelium, im 13. Kapitel, steht nun beides, das mit dem Passa, mit dem Mahl und auch mit der Fußwaschung. Ihr wisst ja, dass die Evangelisten ein jeder berichtet hat und dass man alles zusammenfassen muss, um eine Gesamtübersicht zu haben. Hier im Johannesevangelium, im 13. Kapitel, lesen wir von Vers 5. Ja, vielleicht sogar schon von Vers 3, damit wir auch den ganzen Zusammenhang haben. Weil Jesus nun wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, erhob er sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen leinenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem leinenen Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus entgegnete ihm, nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Nun, wir brauchen da gar keine Bemerkung zu machen, das können wir uns sparen. Wir lesen beide von Vers 10. Jesus antwortete ihm, wer gebadet ist, dem braucht nichts mehr weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein. Und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Er kannte nämlich seinen Verräter wohl. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Das sind die Worte des Herrn. Und ich glaube nicht, dass es einen gläubigen Menschen gibt, der in der Lage wäre, aufzustehen und zu sagen, was der Herr sprach, das galt gestern, aber das gilt heute nicht mehr, das galt für die Juden und nicht für uns, das geht nicht. Wir können nicht anfangen, auszusortieren, sondern müssen alles nehmen und so tun, wie uns geboten worden ist. Denn hier steht wörtlich, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Es ist also nicht nur gesagt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, sondern dann seid ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Ihr wisst ja, wir alle sind manchmal ein bisschen vornehm. Und bei der Fußwaschung, dann wird so schön, das letzte bisschen Vornehmlichkeit, das geht dann auch noch eben so rechts und links von uns, es fällt ab. Und dann sind wir plötzlich so ganz das, was wir sind. So gar nichts Besonderes. So gerade das, was wir sind. Was Gott uns oder wie Gott uns gemacht hat. Und es dient zur Gemeinschaft, es dient manchmal sogar zur Beugung, zur Erniedrigung und das tut gut. Das brauchen wir alle, das brauchen wir wirklich. Wenn der Heiland das sagt, dann könnt ihr das glauben. Er wusste, warum er das gesagt hat. Die Vornehmen, die würden noch sagen, Moment mal, ich wasche mir die Füße selber. Ich habe doch auch Wasser zu Hause. Ich nehme ein Bad. Darum geht es gar nicht. Es geht um den Dienst untereinander. Dass wir unsere Liebe einander bezeugen. Dass wir auch einen Dienst aneinander zu tun bereit sind. Es geht nicht nur um ein wenig Wasser und eine Schüssel, um die Füße zu waschen. Das könnten wir auch selber tun. Es geht um viel, viel mehr. Diese innige Verbundenheit in Gott und untereinander, diese schlichte Weise, in der es getan wird, dieser Gehorsam, wir würden sagen, ja, darauf kommt es nicht an. Und ich gestehe es ganz ehrlich ein, jahrelang habe ich genauso gedacht. Aber wie gesagt, als ich dann nicht nur sah, sondern auch Bruder Brenhem sagen und lehren hörte, dass der Herr der Gemeinde 3 Verordnungen gegeben hat, die unablässlich sind. Das ist Taufe, Abendmahl und Fußwaschung. Er sagt, diese 3 sind der Gemeinde verordnet worden. Und noch im Timotheusbrief steht geschrieben, dass eine Witwe nur dann in das Verzeichnis der Gemeinde eingetragen werden darf, wenn sie 60 Jahre alt ist und Heiligen die Füße gewaschen hat. Also Brüder unter Brüdern, Schwestern unter Schwestern, und wir tun das, was der Herr uns geboten hat, von ganzem Herzen. Genauso gut möchte ich als Mensch sagen, wer noch nicht innerlich spürt, er sollte da teilhaben, der kann ja mal einmal zuschauen und das zweite Mal daran teilnehmen. Wir möchten keinem einzigen irgendetwas aufdrängen oder aufzwängen oder jemand in etwas hineinschieben. Aber wir sind heute Abend als Gläubige hier, die wir den Willen Gottes tun möchten, im völligen Gehorsam. Und dazu gehört auch dieses. Ich muss sagen, wir haben jedes Mal, gerade bei der Fußwaschung, ihr wisst, beim Abendmahl bleibt ein jeder da, wo er ist. Das Abendmahl wird ja durch die Reihen hindurchgereicht. Jeder nimmt daran teil und gibt es weiter. Aber bei der Fußwaschung kommt dann die Innigkeit zueinander zum Durchbruch. Der eine wäscht dem anderen die Füße. Man umarmt sich, man wünscht sich Gottes Segen. Dann wird die innige Liebe, die man im Herzen trägt, mitgeteilt. Ihr wisst, was ich meine. Und so sollten wir heute wirklich alle unser Herz öffnen und ja, keinen Anstoß am Wort des Herrn nehmen. Was immer ihr tut, nehmt keinen Anstoß am Wort des Herrn. Ihr wisst, einmal hat der Heiland eine Rede gehalten und dann sind schrecklich viele hinter sich gegangen und folgten ihm nicht mehr nach. Und dann musste er sich an seine Jünger wenden und fragte, wollt auch ihr von mir gehen? Und dann kam die Antwort wieder aus dem Munde des Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. In diesen kleinen Dingen, und ich glaube, ich habe es irgendwann gesagt, vielleicht sogar heute Nachmittag, mein Gedächtnis ist ja nicht mehr das Beste, kleine Dinge können große Auswirkungen haben. Und gerade in dieser Einfachheit, in dieser Demütigung liegt ein gewaltiger Segen. Und wir möchten ja in jedem Fall gesegnet werden, auf jede Art und Weise, die Gott nur dazu bestimmt hat, dass wir gesegnet werden sollen. Lasst mich's bitte noch einmal lesen, und zwar nur diesen letzten Teil, damit ihr alle wisst, dass es Gottes Wort ist. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote oder Apostel nicht höher als sein Absender. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Also, jetzt wissen wir und selig sind wir, wenn wir es tun. Aber nicht nur tun, von Herzen tun. Aus inniger Liebe zueinander tun. Aus Liebe zu unserem Herrn und Heiland. Ihr wisst, im Neuen Testament gibt es ja keine Gesetze. Du sollst und du musst. Es ist kein Donnerwort, das vom Berge Sinai an uns ergeht. Es sind aber liebevolle und wirklich segensreiche Anordnungen und Gebote, die der Herr uns in seinem Worte hinterlassen hat. Und hier heißt es, selig seid ihr, wenn ihr es wisst, dass ihr es auch tut. Jetzt ist natürlich was passiert. Vielleicht habt ihr es bis jetzt nicht gewusst. Und jetzt wisst ihr es. Und nun gilt euch das Wort. So ihr es wisst, selig seid ihr, wenn ihr es dann tut. Also, jetzt gibt das keine offene Tür mehr. Die Tür ist jetzt zu. Es gibt kein Entkommen mehr. Jetzt habt ihr es gehört und jetzt dürfen wir es alle im Glauben tun. Sollte darüber noch irgendeine Frage sein, was ich kaum vermute, denn Gottes Wort ist ja so klar, so deutlich, und weil das Wort deutlich gefallen ist, möchte ich es von dem Begriff Deutungen sehr abheben. Wir sind hier nicht auf Deutungen aus. Deutungen kann jeder geben. Und dann wird so lange herumgedeutet, bis man sich aus der Sache herausgezogen hat. Wenn man heute von Krankenheilung spricht, dann nehmen die Leute das Wort, wo geschrieben steht, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dient zur Verherrlichung Gottes. Und das steht tatsächlich geschrieben. Aber wenn ihr ein paar Zeilen weiterliest, dann merkt ihr genau, dass der Kranke geheilt wurde. Dass die Sache nicht endete mit dem Satz, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dient zur Ehre Gottes, indem der Kranke gesund wird. Nicht indem er krank bleibt. Das ist keine Ehre für Gott. Ganz gewiss nicht. Sonst hätte der Herr Jesus ja Gott seine Ehre beraubt. Er hat nämlich sehr viele Kranke geheilt. Oh, dann hat er ja Gott verunehrt, wenn eine Krankheit zur Ehre Gottes dienen würde. Ja, du liebe Zeit, dann hat der Herr unseren Gott sehr verunehrt, denn er hat sehr, sehr viele Kranke geheilt. Also, man muss jedes Wort richtig verstehen und nicht irgendwo Stopp machen, sondern weiterlesen, damit man begreift, was der Herr wirklich damit gemeint, was er gesagt hat. Die meisten lesen einen Satz und dann bleiben sie stehen und dann machen sie eine ganze Predigt aus dem einen Satz und wissen nicht, dass sie absolut den Zusammenhang gar nicht begriffen haben und sie bauen auf und bauen auf und ein kleiner Windstoß und alles kippt um. Also, wenn wir Gottes Wort lesen, dann im Zusammenhang und dann möchten wir Gott darum bitten, dass wir es wirklich richtig verstehen und auch das Wort, das wir jetzt betrachtet haben. Es ist kein Muss, es ist ein Liebesgebot unseres Herrn. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und Petrus, der ja immer so schnell mit dem Worte war, er sagt, Herr, jetzt und nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Alle anderen scheinen ruhig geblieben zu sein. Aber wisst, es gibt Menschen, die haben Mühe, ruhig zu bleiben. Ja, die gibt's auch heute noch. Und das sind feine Menschen. Das können Apostel sein, wie Petrus und Männer Gottes. Aber sie haben Mühe, ruhig zu sein, wenn der Herr an ihnen etwas tun will. Aber durch Stille sein wird uns geholfen. Nicht durch Reden, durch Stille sein vor dem Angesicht Gottes wird uns geholfen. So steht's geschrieben. Aber Petrus, natürlich, Herr, jetzt und nimmermehr. Und der Heiland sagt, dann hast du überhaupt keinen Anteil an mir. Oh, dann sagt er, dann nicht nur die Füße, dann auch die Hände und natürlich auch den Kopf, damit Klarheit hineinkommt. Und so hat er wirklich den Herrn gebeten, richtig zu erfassen und es an ihm vollziehen zu lassen. Sollen wir nicht heute das Gleiche tun? Wenn du in diesem Augenblick noch meinst, ach Herr, ich nicht, an mir lasse ich das jetzt mal nicht machen. Nicht, dass der Herr dir sagt, dann hast du keinen ganzen Anteil an mir. Dann willst du an einem meiner Worte vorbeigehen. Und das darf nicht sein. Gott stellt sich uns mit seinem gesamten Worte vor. Und er stellt sich uns in den Weg. Man kann nicht rechts und links daran vorbei und sehen, wie man daran vorbeikäme. Das ist nicht die Sache. Man muss es im Glauben erfassen. Und die Frage muss lauten, Herr, wie kann ich dein ganzes Wort erfüllen? Ich fühle mit jedem, der es nicht auf Anhieb begreift, sehr mit. Denn mein Kopf musste erst gewaschen werden, ehe ich die Fußwaschung begriffen habe. Es geht so mit mancherlei Dingen. Aber am Schluss müssen wir alle kapitulieren und sagen, Herr, wasche mich, mache mich rein. Ich möchte einen ganzen, einen völligen Anteil an dir haben. Und jetzt besonders in der allerletzten Zeit, so kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, scheint es notwendig zu sein, von allem abzusehen, was Menschen anders gedeutet und gehandhabt haben, und zu der völligen Zurückerstattung des Wortes Gottes und aller Verordnungen zu kommen und ein ganzes, tiefes, von Herzen kommendes Ja zu allen Worten Gottes zu haben. Ob wir das verstehen oder nicht verstehen, spielt gar keine Rolle. Wenn wir Ja sagen und es glauben, dann wird es uns durch den Geist Gottes verklärt und geoffenbart werden. Wenn wir uns aber innerlich verschließen und Nein sagen, dann geht der Herr vorbei. Wenn wir aber Ja sagen, sagen, Herr, rede, dein Knecht oder wir hören, dann wird er reden und es uns durch den Geist verklären, groß machen und uns die innere Einstellung und auch die nötige Einsicht dazu geben. Möge Gott uns helfen, dass wir heute das Mahl und auch die Fußwaschung in einer ihm wohlgefälligen Weise feiern könnten, im völligen Aufblick zu ihm, und zwar zum Kreuz nach Golgatha, dass er dort alle Schuld gesühnt, alle Sünde vergeben, allen Schaden gut gemacht hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein, dass wir es im Glauben annehmen. Denn es ist ja eine Gedächtnisfeier an das, was am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich geschah. Der Heiland oder Paulus sagt es ja später, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und so wollen wir es auch heute tun. Das Wort dazu wird noch gelesen werden. Ich wollte nur diesen Teil mit uns jetzt gelesen haben und wünsche euch allen wirklich von Herzen Gottes Segen. Und ihr werdet sehen, in dieser demütigen Einstellung vor Gott und zueinander wird eine innige Bruderliebe offenbar werden. Gott wird sich dir und mir neu bezeugen. Ihr werdet es sehen. Die Innigkeit wird einfach da sein. Und das brauchen wir ja alle. Lob und Dank sei unserem Herrn. Amen.